erzählt, was assoziiert ihr dann? Fußball? Was noch? Sieg? Deutschland, genau. Deutschland, also ich werde wahrscheinlich kein Österreicher sein. Wenn ich euch meinen Namen nenne, Markus Müller, der ist vielleicht auch nicht ganz so untypisch deutsch. Aber zeichnet mich das wirklich als Deutschen aus? Nein? Bitte? Das Bierfeld. Okay. Gut. Teamgeist. Begeisterung, Leidenschaft. Ja, das sind alles. Bitte? Zufriedenheit ist das, was den Deutschen auszeichnet. Okay, gut. Oder was? Warum bin ich, was ist das dann, dass ich Deutscher bin? Meine Identität? Genau. Das, was ich hier habe, dieses kleine Ding, das ist mein Puzzle. Und da steht drauf, Markus Deutscher. Oder das zeigt, dass ich zu einer bestimmten Nation gehöre. Heute geht es um die Frage, wer gehört zum Volk Gottes? Viele Menschen glauben ja, dass die Bibel Gottes Wort ist. Aber nicht alle, die daran glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist, werden auch von Gott gerettet. Denn viele glauben zwar, dass die Bibel wahr ist und sie meinen, sie haben sie verstanden, was die Hauptbotschaft ist. Vielleicht haben sie es aber auch gar nicht verstanden. Oft hindert sie vielleicht eine vorgefasste Meinung daran, die Bibel in ihrem Zusammenhang zu lesen. Wir alle sind durch Gemeinden, Familien, in denen wir uns bewegen, bewusst oder unbewusst durch fromme Traditionen geprägt. Das ist unvermeidlich und an sich auch gar nicht ein Problem. Zum Problem wird es dann, wenn bestimmte zweitrangige Fragen die höchste Priorität kriegen. Wenn Fragen zweitrangiger Art zu zentralen Fragen vom Glauben hochsterilisiert werden. Und am schlimmsten ist es, wenn wir zweitrangige Dinge für erstrangig erachten. Manche streiten zum Beispiel über die Taufe, über das Abendmahl oder über die Kleidung. Zum Problem ist es, wenn von der Einhaltung der Tradition abhängig gemacht wird, wie jemand vor Gott dasteht. Und am größten ist das Problem, wenn Traditionen anstelle vom Evangelium gesetzt werden. Denn dann wird die Gewissheit, errettet zu werden, nicht mehr von daher, was Christus für mich getan hat, sondern von der Einhaltung von Tradition abgeleitet. Diese kurze Einleitung führt uns heute zu dem Text, wo wir weiterfahren im Römerbrief. Denn da beschäftigt sich Paulus genau mit dem Punkt, mit der Einhaltung von frommer Tradition. Das sind zunächst mal die Juden in seiner Zeit. Was er aber ihnen sagt, lässt sich auch problemlos auf uns übertragen, denn auch wir haben Tradition. Und in dem Text redet der Klartext. Die zentrale Frage ist, was zeichnet einen Nachfolger von Christus, was zeichnet einen wahren Nachfolger von Christus aus? Lasst uns da lesen in der Übersetzung von Neues Leben, Römer 2, die Verse 17 bis 29. Wenn du Jude, jetzt seid ihr nämlich an nicht Juden, aber Tradition haben wir, und Gott sagt mal, das ganze Wort Sein ganzes Wort, die Bibel, kann uns helfen, ihn zu verstehen, uns auf ihn einzurichten. Deshalb glaube ich auch, ist dieses Wort auch an uns gerichtet. Also, wenn du ein Jude, ein Christ bist, verlässt du dich auf das Gesetz und bist stolz auf deine besondere Beziehung zu Gott. Du kennst seinen Willen. Du kannst Recht von Unrecht unterscheiden, weil du in seinem Gesetz unterrichtet worden bist. Du bist überzeugt, ein Führer der Blinden zu sein und ein Licht für die Menschen, die ohne Gott in der Finsternis leben. Du meinst, du könntest die Unwissenden unterweisen und die Kinder die Wege Gottes lehren. Denn du hast ja das Gesetz Gottes, das die Erkenntnis und die Wahrheit verkörpert. Nun, wenn du andere belehrst, warum dann nicht auch dich selbst? Anderen predigst du, sie dürfen nicht stehlen, aber du stiehlst selbst. Anderen sagst du, sie bedürfen nicht Ehebruch begehen, aber selbst tust du es. Du verurteilst den Götzendienst, raubst aber die Tempel aus. Du bist stolz darauf, das Gesetz zu kennen, aber du machst Gott Schande, indem du dich nicht daran hältst. Das steht schon in der Schrift. Euretwegen verspottet die Welt den Namen Gottes. Der jüdische Brauch der Beschneidung nützt nur dann etwas, wenn du Gottes Gesetz gehorchst. Doch wenn du das nicht tust, bist du genauso wie jeder Unbeschnittene. Wenn aber ein Unbeschnittener nach dem Gesetz Gottes lebt, gilt er dann nicht vor Gott als Teil seines Volkes? Ja, Unbeschnittene, die aber das Gesetz Gottes erfüllen, werden sogar Richter über euch Juden sein, die ihr beschnitten seid und das Gesetz Gottes kennt, es aber nicht befolgt. Denn nicht der ist ein wahrer Jude, der von jüdischen Eltern geboren oder nach jüdischem Brauch beschnitten wurde. Nein, ein wahrer Jude ist der, dessen Herz vor Gott gerecht ist. Und die wahre Beschneidung ist keine äußere Handlung, sondern eine Veränderung des Herzens durch den Geist Gottes und geschieht nicht durch die Einhaltung jedes einzelnen Buchstabens des Gesetzes. Wer diese Veränderung erfahren hat, bekommt die Anerkennung Gottes und nicht die der Menschen. Ein Text, augenscheinlich zunächst mal wie aus unserer Zeit gefallen. Ich möchte aber doch versuchen, das in unser Leben und was wir daraus mitnehmen können, zu übertragen. Lasst uns zunächst mal auf den Hintergrund schauen. Die Juden, die zu der Zeit von Paulus gelebt haben, haben für sich gewöhnlich zwei Vorrechte in Anspruch genommen. Paulus nennt sie. Zunächst sahen sie sich bewusst als Juden. Das heißt, sie legten viel Wert darauf, leiblich von Abraham, Isaak und Jakob abzustammen. Und das zweite Vorrecht brachten die Juden in Verbindung mit dem ersten. Weil sie Gottes erwähltes Volk waren, gab Gott ihnen sein Gesetz, damit sie seinen Willen kannten. Gott gab ihnen die 10 Gebote, er gab ihnen Vorschriften für Priester und Opfer. Er gab ihnen Bestimmungen für das Zusammenleben im Volk. Auf die Erwählung durch Gott und auf die Gabe seines Gesetzes waren die meisten jüdischen Zeitgenossen von Paulus stolz. Sie rühmten sich der besonderen Stellung gegenüber Gott, wie sie sonst kein anderes Volk besaß. Und durch das Gesetz wussten sie über den Willen Gottes Bescheid. Wir können es nachlesen in Vers 18. Im Bewusstsein, Gottes erwähltes Volk zu sein und das Gesetz Gottes zu besitzen, entwickelten die Juden ein starkes Gefühl religiöser Überlegenheit gegenüber den Nichtjuden. Und sie fühlten sich oder glaubten sich zu fühlen müssen, dass sie anderen sagen müssten, wo es lang geht. Jetzt geht Paulus weiter. Es entlarvt er in den nächsten Versen dieses Denken. Diesen Selbstanspruch. nichtjüdische Völker im Glauben belehren zu müssen, als Heuchelei. Vers 20. Du meinst, du könntest die Unwissenden unterweisen und Kinder die Wege Gottes lehren. Sein Vorwurf, sein Hauptvorwurf ist der, sie lehren zwar den Gottes Willen, aber sie selbst leben nicht danach. Und da Paulus gibt auch ein paar Beispiele und spitzt mit diesen seine Anklage zu. Nur, wenn du andere belehrst, warum dann nicht dich selbst? Anderen sagst du, was in der Bibel steht, was sie tun müssen. Aber wann hast du zum letzten Mal in Gottes Wort gelesen? Wann hast du zum letzten Mal gefragt, was ist denn Gottes Willen für mich? Anderen predigst du, sie dürfen nicht stehlen. Aber du stiehlst selbst. Du hältst Steuern zurück, gibst sie nicht an. Anderen sagst du, die dürfen nicht Ehebruch begehen, aber du selbst tust es. Ein One-Night-Stand ist kein Problem. Jesus sagt es mal in Matthäus, selbst wenn du den Nächsten, eine Frau oder einen Mann, lustvoll, begehrlich ansiehst, sie vor deinem inneren Auge schon ausziehst, begehst du Ehebruch. Du verteilst den Götzendienst, raubst die Tempel aus. Was heißt es? Der Vorwurf war der typische Jude lehrte gemäß dem zweiten Gebot die Verabscheuung von Götzenbildern. Aber wisst ihr was? Er hatte kein Problem, sich an den Götzenbildern zu bereichern. Paulus nennt es Heuchelei. Andere erzählen, was sie tun sollen, auf andere herabschauen. Besonders, was einem moralisch sehr wichtig ist. Nun, ich bin mit 5 Geschwistern groß geworden. Geld war immer knapp, hat mich geprägt, auch den pietistischen Hintergrund. Und ich sehe dann vielleicht manches sehr kritisch, wenn man vielleicht auch mal was Unnützes, für was Unnützes Geld ausgibt. Verzeiht mir, wenn ich vielleicht mal Deko erwähne oder sowas. Aus meiner Perspektive könnte man vielleicht auf manches verzichten. Jemand anders ist vielleicht in einem linksliberalen Umfeld groß geworden. Und diejenige legt besonders Wert auf Fairtrade-Produkte. Denen ist es sehr wichtig, dass man für einen gerechten Lohn kämpft. Unser Hintergrund prägt natürlich unsere moralische Brille. Und dementsprechend legen wir einen Standard an die anderen an. Wie reden wir als Christen über Nichtchristen? Ungläubige haben ja eh keine Werte. Auf andere herabschauen. Oder Hartz-IV-Empfänger. Ach komm, bei denen läuft der ganze Tag RTL2. Die Kinder kriegen nur Süßigkeiten, während meine Kinder mit Apfelschnitzen versorgt werden. Wo fühlst du dich anderen Menschen gegenüber überlegen? Paulus fasst seinen Vorwurf im Vers 23 zusammen. Der typische Jude hält das Gesetz Gottes hoch, aber er macht Gott dadurch Unehre, dass er nicht danach lebt. Er rühmt sich der Erwählung durch Gott und den Besitz des Gesetzes als eine fromme Tradition. Aber er hat längst vergessen, was die Erwählung Abrahams und die Offenbarung des Gesetzes eigentlich bedeuten. Genauso ist es heute mit manchen frommen Traditionen, die hochgehalten werden und für verbindlich erklärt. Diese frommen Traditionen werden zwar aus der Heiligen Schrift abgeleitet, aber man hat längst den ursprünglichen Zusammenhang, in dem Gott bestimmte Dinge gesagt hat, vergessen. Oder man hat es gar nicht erst verstanden. Oder man überbetont die Sache einfach aus Kosten vieler wichtigerer Dinge, die dann in den Hintergrund treten. Beispiele. Ja, Abendmahl ist nur Abendmahl, wenn ich es mit Wein und nicht mit Saft feiere. Das Brot vorher in Stücke zu parzellieren, ja, das geht ja gar nicht. Ich muss das vom Brot brechen. Kommen wir am Abend mal nach vorne oder wird es an dem Platz ausgeteilt? Kann man trefflich drüber streiten. Wir vergessen daran, dass Abendmahl uns erinnert, was Christus für uns getan hat. Und dass er uns eine Perspektive gibt über unser Leben hier hinaus. Oder Taufe. Ja, Taufe, klar. Aber wenn Taufe, wenn es eine richtige Taufe ist, dann bitte im See. Der andere sagt im Fluss. Ich, wie es bei mir war, in der Donau. Ja, um Gottes Willen, im Becken, in der Gemeinde. Ja, das geht ja gar nicht. Aber nee doch. An die Badewanne daheim, da mochten wir gerade gar nicht erst dran denken. Oh nein, 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 oh nein. Wir vergessen drüber, was Taufe ist. Dass Taufe jemand Zeugnis ablegt, dass er Christus nachfolgen möchte. Wir machen bestimmte Kleiderordnungen für den Prediger sonntags. Wie muss er sich kleiden? Wenn er sich nicht so und so kleidet, boah, das geht ja gar nicht. Manche Dinge darf man nur am Sonntag tun. Manche Dinge darf man Sonntag nicht tun, die sind nur am Werktag erlaubt. Und vergessen darüber, dass der Sonntag von Gott geschaffen worden ist, dass wir uns Zeit nehmen, um uns auf ihn auszurichten, was er zu sagen hat, um Gemeinschaft mit anderen Christen zu haben. Man kann trefflich über so viel anderes theologisch noch streiten. Man kann darüber streiten, ob Jesus vor, während oder nach der Trübsal kommt und darüber vergessen, so zu leben, als wie wenn er heute käme. Und wisst ihr, was das Fatale ist? Je mehr wir Wert auf die Äußerlichkeiten legen, umso weniger glauben wir, uns innerlich verändern zu müssen. Prüft persönlich, was im Wort Gottes steht. Prüft, was Nebensächlichkeiten sind und was die Hauptsache ist. Das Wort Gottes zu besitzen und sich darin auszukennen, ist kein Beweis dafür, wahre Gemeinschaft mit Gott zu stehen. Was drinsteht, wussten die Juden, aber gekannt haben sie es nicht wirklich. Jetzt könnte man natürlich sagen, wenn Gott sagt, ihr schafft es ja nicht, dieses Gesetz, dieses gegeben hat, dieses 10 Gebote, warum ist die Hürde so hoch? Warum legst du die Hürde Jesus so hoch, wenn ich nur an Ehebruch denke und was stehlen ist? Mach sie doch einfach niedriger. Da komme auch ich drüber. Warum so hoch? Hat er das euch auch schon mal gefragt? Die Hürde ist so hoch, weil das Gesetz nichts anderes als den Charakter Gottes widerspiegelt. Gott nimmt dir nichts weg und Gott ist treu. Und deshalb möchte er das von uns. Und wisst ihr was? Vom anderen, von unserem Mitmenschen, wünschen wir uns ja, dass er uns treu ist, dass er nicht stiehlt, dass er nicht lügt. Durch das ganze Wort hindurch, durch die ganze Bibel, ist die Hauptsache des Evangeliums von Christus. Warum? Weil darin der Lösungsweg aufgezeigt wird. Jesus ist für die Situationen gestorben, wo ich nicht über die Hürde gekommen bin. hat das, nennen wir Schuld, und hat das bezahlt. Und dass Gott trotzdem gerecht werden, gleichzeitig gerecht und gnädig sein kann. Das ist in Vers 28 gemeint, dessen Herz vor Gott gerecht ist. Wenn ich Christus annehme, kann ich gerecht vor Gott stehen, weil Christus für mich bezahlt hat. Und deshalb kann ich zuversichtlich sein, dass ich einen gnädigen Richter habe. Alles, was Gott im Alten Testament offenbart hat, hat sich in Christus auf überragende Weise erfüllt. Lasst uns immer selbst prüfen, auch in der Gemeinde, ob die Ordnungen, die bei uns gelten, ob die wirklich dem Evangelium dienen. Zum Schluss kommt Paulus noch auf einen Punkt zurück, und das ist die äußere Beschneidung. Was ist damit gemeint? Die Juden meinten, nur wer eine jüdische Mutter und einen jüdischen Vater hat, ist ein wahrer Jude und gehört damit zum Volk Gottes. Als äußeres Zeichen wurde dabei den kleinen Jungen ein Stück von der Vorhaut entfernt. Sie war das äußere Zeichen dafür, dass man leiblich von Abraham, Isaak und Jakob abstammte. Damit, so die vorherrschende Meinung im Judentum, stand man in einem gesicherten Gemeinschaftsverhältnis mit Gott. Bei uns glaubt man, nur weil man konfirmiert ist, weil man die Firmung gefeiert hat, man sonntags den Gottesdienst vielleicht sogar regelmäßig besucht, gehört man zum Volk Gottes. Solange man Kirchensteuer bezahlt, ist man dabei. Paulus hat aber die biblischen Zusammenhänge, aus denen die frommen Traditionen abgeleitet werden, hinterfragt. Und für den, wo Beschneidung, Konfirmation, Firmung das alleinige Merkmal ist, ohne Gehorsam, für den ist es wertlos. Und jetzt die Frage, wer gehört zum Volk Gottes? Wer gehört dazu? Paulus macht klar, dass äußere Kennzeichen nichts darüber aussagen, ob er zum Volk Gottes gehört oder ob er tatsächlich in Gemeinschaft mit Gott steht. Die wirkliche Zugehörigkeit zum Volk Gottes bestimmt sich nicht an äußeren Merkmalen wie Abstammung, aus von welcher Familie du kommst, aus Beschneidung, aus Besitz des Gesetzes, aus frommen Traditionen. Paulus unterscheidet diesen äußeren Juden von dem wahren Juden. Der wahre Jude steht in wirklicher Gemeinschaft mit Gott, und zwar aufgrund innerer, nicht äußerer Eigenschaften. Und er hat die Eigenschaft, wie es Paulus nennt, dass er innerlich beschnitten ist. Innerlich beschnitten. Das ist so ein christlicher Wortschatz. Wenn ich jemanden vielleicht frage, kann der weniger anfangen. Deshalb habe ich einen Vers noch mit, möchte ich euch einen Vers vorlesen aus 1. Johannes 3, 24. Wer die Gebote Gottes befolgt, der lebt in Gemeinschaft mit ihm und Gott ist in ihm. Und wir wissen, dass er in uns bleibt durch den Heiligen Geist. Wer die Gebote Gottes befolgt, der lebt in Gemeinschaft mit ihm und Gott ist in ihm. Und wir wissen, dass er in uns bleibt durch den Heiligen Geist. Ich weiß nicht, ob ihr Philipp Meckenbecker kennt. Philipp Meckenbecker war ein YouTube-Star. Ich lernte ihn kennen durch meinen Sohn. Er ist mit 16 an Lymphdrüsenkrebs erkrankt. Zwischenzeitlich war der Zustand besser und sein Zustand hat sich dann aber immer mehr verschlechtert. Und er hat mit Freunden und seinem Bruder haben sie die Real-Life-Guys ins Leben gerufen. Die haben verrückte Dinge mit Badewannen gemacht. Badewannen, versucht mit Badewannen zu fliegen, Badewannen als U-Boot benutzt, haben ein riesen fünfstöckiges, dreistöckiges Baumhaus gemacht. Verrückte Dinge. Und Philipp hat sich offen zu seinem Glauben bekannt und erzählt. Und es ging ihm immer schlechter. Er war 23 und er hat sogar ein Video hochgestellt, wo seine Brust zerfressen ist, wo der Arzt die Würmer herausholt. Er ist Montag vor 8 Tagen gestorben, hat mich sehr bewegt, seine Lebensgeschichte, weil ich glaube, da wird genau das sichtbar, was Paulus meint mit innerlich beschnitten mit dem Heiligen Geist. Beschnitten meint, äußerlich ist er zerfallen. Wenn man auf die Äußerlichkeiten schauen würde, würde man sagen, ach, ja, vielleicht Krüppel oder ich weiß nicht wie. Aber innerlich war er für mich ein Hero, ein Glaubensvorbild. Und wisst ihr was? Weil er beschnitten war, weil er den Heiligen Geist in sich hatte, hatte er auch Gewissheit darüber, dass nach dem Tod gar nicht zu Ende ist, sondern dass er weitergeht. Er hatte eine Perspektive und eine Gelassenheit hier im Alltag heute schon. Das ist das, was Paulus meiner Ansicht nach meint, wenn er schreibt von der inneren Beschneidung. Eine innere Gewissheit, dass die Zusagen Gottes feststehen, dass man sich darauf verlassen kann, wenn man ihm gehorsam nachfolgt und sich nach ihm ausrichtet. Lasst mich zusammenfassen und zum Schluss kommen. Niemand steht vor Gott aufgrund seiner Herkunft oder dadurch, dass er bestimmte äußere Traditionen einhält, gerecht dar. Niemand ist im Kern besser wie der andere. Wir alle sind auf Vergebung angewiesen. Die Zugehörigkeit zum Volk Gottes bestimmt sich nicht an Äußerlichkeiten, sondern an meinem Ja zu Jesus. Der schwarz-rot-goldene Sportfan oder Fan, der wird alle paar Jahre bei einem sportlichen Großereignis sichtbar. Der Personalausweis zeichnet uns aber auch im Alltag aus, zu welcher Nation ich gehöre. Die Frage ist, was steht auf deinem christlichen Personalausweis? Was zeichnet dich im Alltag aus? Zu wem gehörst du? Steht auf deinem Perso, ja Jesus, ich möchte dir nachfolgen, ich möchte mit dir leben. Heute, morgen, übermorgen. Ich wünsche es uns allen, dass wir mehr sind als schwarz-rot-goldene Nachfolger. Amen. Lass mich noch beten. Vater, ich danke dir, dass wir dein Wort haben. Herr, danke, dass wir das in Freiheit auch lesen dürfen und nutzen dürfen. Herr, ich bitte dich, dass wir da auch Gebrauch davon machen. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns zeigst, was du möchtest, was wir verstehen sollen. Herr, und hilf uns, dass wir trennen von Zweitrangigem und von Wichtigem, von Elementarem. Herr, ich möchte dich bitten, dass wir Nachfolger von dir sind. Auch wenn es durch Schwierigkeiten geht, dass wir die Zuversicht nicht verlieren, den Glauben an dich. Und ich danke dir, Herr, dass es auch heute noch Menschen gibt, die uns da dazu ermutigen. Herr, hab Dank dafür. Amen.